Ja, ich muss vorab noch ein kleines taktisches Zeichen einüben. Also wenn ich so mache, Gary, gell, dann gilt es dir, um eine Seite weiter zu blättern. Ja, was die beiden verbindet, das ist hauptsächlich gegenseitiger Hass. Seit 3000 Jahren hat sich daran nichts verändert. Eine rote Linie trennt die beiden absolut voneinander. Israel und Syrien. Wenn ich im Reisepass einen Eintrag aus Syrien habe, dann werde ich wohl nicht in Israel einreisen können. Andersrum genauso. Vor knapp 3000 Jahren war die Situation nicht anders. Militärisch gesehen war Syrien damals Israel um Welten überlegen. Und so kam es, dass die Syrer ab und zu mal einen Kriegszug durch Israel geführt haben. Und mitten in diese Rahmensituation hinein ereignet sich eine faszinierende Geschichte, die uns überliefert ist im Alten Testament, im zweiten Buch der Könige. Für die Syrer und für die Stärke Syriens stand vor allem ein Mann. Naaman heißt dieser Mann. Die zweithöchste Figur im Schach. Er war der zweite Mann im Staat. Der zweite Mann hinterm König. Sozusagen der General des Königs. Er war Oberbefehlshaber über die syrischen Truppen. Er war beliebt beim Volk. Und sein Name bedeutet der Großzügige oder der Angenehme. Das war wohl sein Wesen. Und durch ihn haben die Syrer große Siege eingefahren. Doch dieser Naaman, der hat ein großes Problem. Der Naaman hat Aussatz. Und er hat nichts unversucht gelassen. Er hat jeden Arzt aufgesucht. Jeden Medizinmann, jeden Heilpraktiker, was es damals so auf dem Markt des Gesundheitswesens so gab. Angesichts dieser Krankheit war dieser Mächtige so machtlos. Aber ein Satz ist ihm nicht mehr aus dem Kopf gegangen. In seinem Haus, genauer gesagt im Haushalt seiner Frau, da arbeitete ein junges Mädchen mit, das er mal irgendwann auf einem Streifzug, auf einem Kriegszug durch Israel als Sklavin mitgenommen hat. Und dieses Mädchen wurde wohl ganz gut behandelt dort. Und sie hat ihren Herrn gemocht. Und sie hat mal eines Tages ein Bekenntnis ihres Glaubens ihrer Herrin gegenüber gesagt. Und sie sagte: Ach, wenn mein Herr doch beim Propheten in Israel wäre, der könnte ihn vom Aussatz befreien. Ich sag's nochmal: Ach, wenn mein Herr doch beim Propheten in Israel wäre, der könnte ihn vom Aussatz befreien. Und dieser eine Satz lässt den Naaman und seine Frau nicht mehr los. Und diese Geschichte, die macht uns auch Mut, unseren Glauben zu bekennen. Weil wir sehen in dieser Geschichte, wie Gott durch so ein Bekenntnis, was in einem Menschen bewegt und ihn nicht mehr loslässt und ein Gespräch mit ihm beginnt. Und ich ahne so die Gedanken des Naaman, die ihn dadurch umtreiben und beschäftigen. Wie kann ich mich denn in Israel blicken lassen, wo ich doch sonst nur in Kriegszügen unterwegs bin? Ich kann doch unmöglich in friedlicher Absicht da über diese rote Linie reisen. Das wird nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Und wer garantiert mir, dass ich dann wirklich gesund werde, wenn ich da ankomme? Und wieso eigentlich höre ich auf meine Sklavin, mein Dienstmädchen? Wieso bin ich so bescheuert? Die ist doch gar nicht auf meinem Niveau, auf meiner Augenhöhe. geht überhaupt nicht die Lebenserfahrung, die ich habe. Nee, hier ist meine persönliche rote Linie erreicht. Kein Schritt weiter. Kennen wir das in unterschiedlichen Lebenssituationen nicht auch? Meine persönliche Linie, rote Linie ist erreicht. Weiter kann ich nicht. Weiter will ich nicht. Weiter will ich nicht sinken. Weiter kann ich mich nicht einlassen. Aber Naaman beschäftigt dieses Bekenntnis, diese Aussage des Dienstmädchens, lässt ihn nicht mehr los. Jetzt überlegt er sich, wie kann er das schaffen? Wie kann er diese Herausforderung meistern? Und er überlegt sich jetzt professionell, und das kann er, beruflich arbeitet er immer professionell, sonst hätte er das nicht erreicht, was er erreicht hat. Er überlegt sich jetzt professionell, wie er diese Herausforderung meistern kann, wie das machbar wird. Und er geht zu seinem König. Und zusammen überlegen sie eine Strategie. Und wie gesagt, sie arbeiten professionell. Und das Ergebnis, das kann sich sehen lassen. Der König, der gibt dem Naaman ein Empfehlungsschreiben mit, von König zu König. Vom König in Syrien zum König von Israel. Und in diesem Empfehlungsschreiben kommt natürlich rein, dass eine friedliche Absicht kommt und dass doch der König in Israel ihn doch bitte von seiner Krankheit heilen soll. Und dann kommt natürlich noch eine ganze Menge Geschenke dazu, dass ein bisschen Nachdruck seinem Anliegen kommt. Gold und Silber und Feierkleider und was die damals so an wertvollen Dingen hatte. Man ist ja nicht arm, man kann sich's ja leisten. Das kommt mit. Und dann muss der Plan doch funktionieren. So funktioniert sein Leben und seine Welt. So kann er sich vorstellen, gesund zu werden. Von König zu König. Denn dem begegnet er auf Augenhöhe. Macht, Reichtum und Beziehungen richtig eingesetzt, das bringt doch den Erfolg. So denkt er, so lebt er, so tickt er. Und dann zieht Naaman mit Knechten und mit Wagen und Pferden los nach Israel. Und dort angekommen beim König, macht er das so, wie er sich das vorgestellt hat. Er übergibt dem König in Israel das Empfehlungsschreiben, sein Anliegen, sagt er ihm, und übergibt ihm die Geschenke. Und dann reagiert dieser König in Israel doch so ganz anders, als er sich das so erhofft und erwartet hat. Ich lese es mal vor, die drei Sätze aus der Volksbibel, das hat mir so besonders gut gefallen. Da heißt es: Der König rastete erstmal pauschal aus. Was will der Typ von mir? Bin ich etwa Gott? Nur Gott hat die Macht zu heilen. Bestimmt sucht er nur einen neuen Grund, um gegen uns Krieg zu führen. Naamans Plan von König zu König, auf dem Königsweg sozusagen, floppte auf ganzer Strecke. Er ist sprichwörtlich jetzt mit seinem Latein am Ende. Und gerade dann kann Gott ihm eine Tür öffnen, dass sein Weg weitergeht. Der Prophet Elisa, der hört nämlich von dieser Begebenheit und von diesem Besuch des Naaman beim König. Und der Elisa, der lässt dann Boten zum König senden und sagen, der Naaman soll mal zu ihm kommen. Weil da, beim Propheten in Israel, da ist er am richtigen Platz. Und der Naaman hat sich inzwischen von seiner Enttäuschung erholt und begibt sich mit seinen Knechten, seinem Wagen und seinem Gespann, seinen Pferden zum Elisa, zu dem Propheten in Israel. Und er ist wieder voller Zuversicht und denkt, ja, ein großer Prophet in Israel, das ist genau das, was ich brauche. Ein Wunderheiler, der übermenschliche Kräfte hat, der im Namen und mit der Kraft eines Gottes handelt. Das ist genau das, was ich brauche. Ein Heilpraktiker, der Heilungstechniken und Riten kennt, die wir in Syrien noch überhaupt nicht kennen. Genau das ist es. Und dann kommen sie so an bei dem Elisa am Haus. Und die Szene, die spottet jeder Beschreibung. Da kommt der General des Königs mit Pferd und Wagen vor, sozusagen wie ein Mercedes des Altertums. Und was passiert? Er wird wieder herb enttäuscht. Wieder geschieht etwas, das nicht seinen Vorstellungen und Erwartungen entspricht. Nur der Knecht des Propheten kommt raus aus dem Haus, geht zu dem Wagen des Naaman und sagt, fahr da runter zum Jordan und tauche dich 7-mal unter und du wirst rein sein. Und du wirst von deinem Aussatz befreit sein. Der Naaman, der ist frustriert und hat die Schnauze gestrichen voll. Hält dieser Prophet Elisa es nicht für nötig, mir persönlich zu begegnen? Mir, dem General der syrischen Streitkräfte? Und er schickt nur seinen Knecht, um mir so einen Blödsinn zu erzählen? Da hätte ich doch auch in Syrien bleiben können. Wir haben doch viel bessere Flüsse, viel saubere Flüsse. Das hätte ich auch dort haben können. Und dann sagt er, Knechte, wir kehren um. Wir verlassen dieses armselige Israel und fahren zurück nach Hause. Und jetzt versuchen die eigenen Knechte, ihren Herrn umzustimmen. Sagen, hätte der Prophet was Großes von dir verlangt, du hättest doch bestimmt gemacht. Aber warum nicht jetzt gerade erst recht, wo es eigentlich so was Kleines, Einfaches, Banales ist? Und er lässt sich von seinen Knechten umstimmen und sie fahren runter zum Jordan. Mit seinen ganzen Knechten, seinem Wagen und seinen Pferden fahren sie runter zum Jordan. Und er, der König, der General des Königs, entblößt sich vor seinen Knechten am Jordan. Seine persönliche No-Go-Linie, seine rote Linie ist längst überschritten. Er mag gar nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn das Ganze jetzt schief geht und er nicht geheilt wird. Und sie zurückkommen nach Syrien. Wie er da das Gespött des ganzen Volkes ist. Er mag gar nicht darüber nachdenken. Er, der große Naaman, lässt sich inzwischen schon von seinen Knechten umstimmen. Und er zieht mit seinen Klamotten, er streift mit seinen Klamotten sozusagen seine Gewohnheiten ab als oberster Befehlshaber der Armeen. Er streift seine Vorstellungen vom Leben ab und er streift bestimmt auch irgendwie seine Vorstellungen von Glauben ab. Und er steht machtlos, hilflos, bescheiden da an diesem Fluss. Und er versucht, sein ganzes Vertrauen und seine Hoffnung in diesen Satz des Propheten Gottes zu legen. Tauche dich 7-mal unter und du wirst rein werden. Und dann beginnt er sich unterzutauchen. 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal. Und jedes Mal, wenn er hochtaucht, wenn er auftaucht und guckt sich an, es ist nichts. Es hat sich nichts verändert. Und er taucht sich ein 6. Mal unter und ein 7. Mal. Und er taucht auf und er ist rein. Und als er das so langsam begreift, flippt er aus vor Freude und ich stelle mir das so vor, er rennt zu seinen Knechten und nimmt jeden Einzelnen in den Arm und sagt, das ist der Hammer, ich bin rein. Und sie ziehen zurück zum Propheten Elisa und voll Begeisterung erzählt er dem Elisa, jetzt weiß ich und habe es erfahren, der Gott Israels ist der einzig lebendige Gott. Jetzt weiß ich und ich habe es selber erfahren, der Gott Israels ist der einzige lebendige Gott. Zwei Punkte möchte ich aus der Geschichte vom Naaman mal näher betrachten. Glaube ist Vertrauen. Naaman ist ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Ihm gelingt das Leben. Er hat viel erreicht. Er ist eine Führungspersönlichkeit über das ganze Heer. Was er sagt, hat Gewicht. Und er weiß, wie das Leben funktioniert. Er lässt sich nicht so schnell was vormachen. Und in seiner persönlichen Krise lernt er, loszulassen. Er merkt, er hat plötzlich nicht mehr alles selber in der Hand. Er muss eigene Pläne loslassen. Er muss seine Vorstellungen vom Leben loslassen, wie es seiner Meinung nach funktioniert. Er, anstatt zu führen, lässt er sich darauf ein, selbst geführt zu werden. Und er lässt sich sogar darauf ein, auf Personen zu hören, die nicht mit ihm auf Augenhöhe stehen. Und als er am Ende ohnmächtig am Jordan steht und sich ganz ausliefert dieser Verheißung Gottes, da macht er diese fantastische Glaubenserfahrung, diese Vertrauenserfahrung mit Gott. Er erlebt, dass Gott erfahrbar ist, dass er ein lebendiger Gott ist, mitten unter uns im Alltag. Ich denke, das geht uns doch ein Stück alles so. Wir wollen alles selber in der Hand haben. Und dann gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich spüre, dass ich das plötzlich nicht mehr selber in der Hand habe. Bei Naaman war es eine Krankheit. Vielleicht ist es etwas ganz anderes bei mir und bei dir oder bei Ihnen. Allerspätestens ganz am Ende unseres Lebens, wenn es ans Sterben geht, dann haben wir gar nichts mehr in der Hand. Dann können wir das einfach nur noch so machen wie der Naaman, uns vertrauensvoll in die Hände Gottes zu begeben, ohne eigenes Zutun. Und Glaube, und das macht uns das manchmal so schwer, Glaube ist Vertrauen, dass Gott da ist, jeden Augenblick. Bis ans Ende der Welt hat Jesus verheißen, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und ich darf mit allem zu ihm kommen, mit meiner ganzen Ohnmacht und sie ihm hingeben, weil ich bin ihm nicht egal. Und das Zweite, Gott redet manchmal durch Personen oder Ereignisse. Bei Naaman, da hat Gott durch diese Sklavin begonnen, mit ihm ein Gespräch zu führen. Und durch seine Knechte und durch den Boten, den Knecht des Elisa, hat Gott zu ihm gesprochen. Und er hat ihm immer auch wieder eine Tür geöffnet, wo er selber nicht mehr weiter konnte. Und er hätte das selber gar nicht so empfunden, als dass da jetzt Gott zu ihm redet. Er kann das erst im Rückblick, im Nachhinein sehen, dass da Gott ein Gespräch mit ihm begonnen hat und weitergeführt hat über diese Personen und Ereignisse. Welche Personen und Ereignisse waren eigentlich für mich und für dich oder für sie entscheidend, dass ich Gott begegnet bin? Dass ich glauben kann, dass du an Gott bist, der im Alltag da ist, der bei mir ist, der zu mir steht. Oder durch welche Personen und Ereignisse ist Gott vielleicht gerade bei mir dabei, zu mir zu reden? Wir hören jetzt ein Musikstück und ich lade Sie ein, einfach noch ein bisschen drüber nachzudenken, über diese Frage oder über diese Geschichte. Amen.